Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Buongiorno auch an dich, Lorenzo. Hoffe, du hast dich gut erholt und bleibst jetzt für längere Zeit gesund.
Hey, buongiorno auch von mir. Tut mir wieder leid. Ich bin ja, das haben ja die Leute, die schon ein bisschen länger den Podcast verfolgen,
muss ich ja nicht entschuldigen.
Mitbekommen, dass ich öfter krank bin. Weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran es liegt. Aber gut, ist halt nun mal so passiert und wir hoffen wieder aufs Neue, dass es jetzt mal ein bisschen länger anhält wieder, dass gesund bleiben. Und wie immer freue ich mich auf die jetzt kommende Folge. Wir reden ja auch ein bisschen über die vergangene Woche, um ein bisschen was aufzuholen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein.
Es ist derzeit ja auch für uns ein bisschen schwierig, sich mit Fußball zu beschäftigen, ne? Gerade in Anbetracht der Tatsachen, was derzeit bei unseren Freunden in der Ukraine passiert. Es gibt viel Ungewissheit, viele Ängste und auch wir haben natürlich viel darüber gesprochen, privat. Und unter diesen Umständen ist es sicherlich nicht leicht, einfach jetzt in den Modus zu wechseln und einfach über Fußball, den Sport zu reden. Aber wir wollen es versuchen und euch wenigstens vielleicht für die kommende Dreiviertelstunde etwas positivere Gedanken schenken und euch einfach unterhalten und mal von den ganzen negativen Nachrichten, die es halt gerade derzeit leider gibt, bisschen ablenken und wollen einfach über den Fußball sprechen und wünschen euch dabei viel Spaß. Und durch den Ausfall in der letzten Woche gibt es natürlich auch wieder reichlich Gesprächsstoff. Zwei Serie A-Spieltage, europäischer Fußball in der Champions und Europa League sowie die anstehenden Halbfinalpartien in der Coppa Italia. Und unser heutiges Top-Thema dreht sich allerdings um Atalanta Bergamo. Weshalb und was La Dea jetzt mit dem AC Mailand, der Roma und La Spezia gemein hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Kommen wir erstmal auf den 26. Spieltag zu sprechen. Fühlt sich schon wieder wie eine Ewigkeit an, dass der gelaufen ist. Und es war ein ganz seltsamer Spieltag, weil alle großen Mannschaften gepatzt haben. Keiner möchte Meister werden, hat man das Gefühl, oder?
Theoretisch nicht, nee. Nein, Quatsch. Klar wollen die alle Meister werden, aber es ist tatsächlich sehr lustig, dass gerade alle an einem Tag gepatzt haben. Vor allen Dingen gegen Gegner, muss ich sagen, gegen die man nicht hätte patzen müssen. Also Juventus hat ja gegen Turin gepatzt, also ein 1-1 rausgeholt. Das halte ich für weniger ein Patzer, muss ich sagen, weil es ein Derby ist und da ist das Spiel nochmal ein bisschen was anderes. Also erzählen die Tabellenplätze nicht so krass. Also angesichts des Spiels, weil die Spieler halt immer deutlich motivierter sind, ist ein Derby, ist viel angeheizter. Aber wo ich sage,
gerade beim FC Turin ist das ja das Spiel des Jahres. Und man sagt ja auch nicht umsonst in Turin auf Granata-Seite, völlig egal, wo man am Ende der Saison landet, Hauptsache man gewinnt zwei Spiele, und zwar die gegen Juventus.
Korrekt, genau, ja. Also das ist halt so eine Sache, da würde ich jetzt nicht per se behaupten, dass Juve gepatzt hat. Wo ich allerdings sagen muss, dass das Patzer waren mit zwei Unentschieden, war einmal Roma gegen Verona. Das war ein Unentschieden, das hätte nicht sein müssen auf Seiten von der Roma. Und das gleiche geht auch für Milan, die 2-2 gegen Salernitana gespielt haben. Und Salernitana ist, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schauen wir nochmal kurz die Tabelle an. Ja, genau, letzter Platz mit sage und schreiben 15 Punkten. Was, also wo ich mich dann so frage, okay, also hätte jetzt nicht sein müssen eigentlich. Milan ist ja gerade auf dem zweiten, bin ich der Meinung. Genau, auf dem zweiten Platz mit 57 Punkten. Punktgleich mit wie Neapel. Das ist schon eine Ansage auch von Salernitana. Das gleiche geht aber allerdings auch für Atalanta, die gegen die Fiorentina quasi gepatzt haben. Das ist aber nicht so hart, muss ich sagen. Und was mich...
Ja, bleiben wir mal kurz, wenn du es gerade selber ansprichst, schon bei Milan. Eben gegen... Du willst Meister werden, du willst den Scudetto gewinnen, es ist ein Spieltag, wo die Konkurrenz patzt und dann spielst du gegen den Tabellenletzten unentschieden. Ja. So, das sind die Spiele und das sind die Punkte, wo sich's am Ende rächen könnte, ne?
Genau, also das ist halt so ein Spiel, aber das gleiche geht, finde ich, auch für die Roma gegen Verona. Es sind halt so beides Gegner, wo wir, also als Fußballfans und wie man es ja auch im Fußball einfach so nennt, also bei Pflichtaufgaben darfst du eigentlich nicht patzen, so. Und vor allem nicht, wenn du wie Milan halt diese enorme Ambition hast und auch gerade auf diesem Platz bist, also auf dieser Pole Position zur Meisterschaft, vor allem jetzt in der zweiten Hälfte der Saison gegen den letzten Platz, also ein 2-2 ist schon enorm schade.
erinnert so ein bisschen an die letzte Saison, ne? Milan ja, super genau, furios ja. auch gestartet, lange Tabellenführer, glaube ich, gewesen. Und dann eben dieser Einbruch genau um diese Jahreszeit. Da geht dann so vielleicht ein bisschen die Puste aus. Es ist ja Dreifachbelastung, ne? Darf man auch nicht vergessen. Jetzt nicht mehr. Milan ja mittlerweile aus der Champions League ausgeschieden, keine Europa League. Aber das hat natürlich auch in der ersten Hälfte der Saison seine Spuren hinterlassen, ne? Und ja, solche Spiele musst du gewinnen am Ende, wenn du Meister werden willst. Und das muss sich Milan natürlich ankreiden. Und auch die Roma, ne? Wie du sagst, zu Hause gegen Hellas Verona. Und am Ende ist es ein gewonnener Punkt, weil man lag 0-2 zurück, hat ja. Kurz vor Schluss überhaupt erst diesen Punkt retten können. Wenn du aber Mourinho fragst, lag es ja weniger am Auftritt der Roma als am Schiedsrichter. Und den hat, Zitat, ja, Juventus bestimmt geschickt.
Ja, klar. Also sowas ist natürlich, da kennen wir auch Mourinho, das hat er ja damals in der Serie A schon so gemacht. Das hat er aber auch in der Premier League gemacht, muss ich sagen. Und ich bin der Meinung, das hat er auch gemacht, als er bei Porto war damals. Aber was ich sagen muss, ist, und das ist jetzt auch wieder ein dummer Spruch, den ich einfach mal zurückfeuere an Mourinho, wenn deine Mannschaft gut genug ist, ist der Schiedsrichter scheißegal. So, also dann kannst du auch theoretisch, dann kann der Schiedsrichter so doof sein wie möglich, aber wenn oder wie er möchte, aber wenn deine Mannschaft halt einfach überlegen ist, dann gewinnst du das Spiel in der Regel auch. Natürlich nicht immer, klar, ist halt auch Fußball, muss man sagen. Hatte ich auch zu Anfang der Saison gesagt, eine Top-Mannschaft zeigt sich ja auch dadurch, dass man im Spiel halt Comebacks macht, also von so einem 2-0 auf 2-2, kommt im besten Fall natürlich noch gewinnt, haben die ja auch schon hinbekommen. Allerdings Milan, Salernitana, Roma, Verona, das sind halt so Spiele, die, und da spricht es auch wieder drauf an, auf das, was wir gesagt haben, dass die Serie A wieder an Niveau gewinnt, also alles kann passieren. Es ist halt, es macht das Ganze nochmal deutlich spannender, also als ob man fast wollen würde, dass das halt spannend genug bleibt. Was ich allerdings auch sagen muss, und kannst dich noch dran erinnern, letzte Saison, da hatten wir nämlich noch keinen Podcast, da hatte ich dir gesagt, in dem Geschäft war das, da sind wir nämlich, da war der Verkäufer nämlich Juve-Fan.
Der Verkäufer, der Italiener, genau. Der Juventino war.
Genau, und ja. Da hatte ich dir auch gesagt, Milan ist, da war Milan noch auf dem ersten, und habe ich auch gesagt, Milan schafft es nicht, Meister zu werden, weil sie die, also sie haben das Durchhaltevermögen nicht. Das ist das Problem bei Milan. Meiner Meinung nach, also
noch jedenfalls noch nicht, genau. Genau, noch nicht.
Damals also, war es da ja auch nicht so, am Ende aber ist so geworden, ja.
Coolness, ja.
Ja, das ist so.
Ja, da hast du am Ende recht gehabt. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber der Verkäufer war ja ein Italiener. Der war sich relativ sicher, dass Juventus es noch macht.
Nee, der war sich, ja, genau, aber der war sich auch gar nicht so unsicher, dass Milan es nicht macht. Das war ja die Sache.
Ja, der wollte dir was verkaufen, der hat dir immer recht gegeben. Nein, ja, es ist das, was wir jetzt eben wieder beobachten. Milan muss da dringend aufpassen, sich da diese gute Position, die sie sich ja bis jetzt wieder erarbeitet haben, auf die letzten Meter nicht zu verspielen. Gerade wenn auch eben Stadtrivale Inter patzt, ne, da ist es ja besonders wichtig, da die Punkte zu sammeln, wenn genau das geschieht. Und das ist Inter passiert, verliert 0-2 zu Hause gegen Sassuolo. Torschützen Raspadori und Scamacca, witzig. Für mich in dieser Situation, weil die beiden stehen auf Inters Wunschliste für den Sommer.
Ja.
Nicht, dass die beiden jetzt Inter durch dieses Spiel den Scudetto zerschossen haben.
Ja, schon hast du recht, witzig, sehr ironisch. Aber so ist das halt, ne? Im Fußball. Ist ja meist so. Also ja Fußball, die Leute, ja. Die man haben will, sind meistens leider auch die Besten im Team. Also auch die gefährlichsten für dich, wenn du gegen sie spielst. Nee, aber auch das genau war auch ein Patzer. Also Sassuolo Inter. Hätte auch nicht sein müssen. Ich meine, wenn man auch so einen Blick auf die aktuelle Tabelle legt, Sassuolo ist 10. Inter momentan 3.
Wobei man aber auch sagen muss, bei Sassuolo definitiv gerade einen Sprung gemacht.
Ja, ja, auf jeden Fall sich so langsam. Im Aufmarsch, ja klar. Ja.
Genau, ein Aufwärtstrend ist zu erkennen. Und ich weiß nicht, wenn du den amtierenden Meister schlägst, nimmst du auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen mit.
Auf jeden Fall, genau. Aber tatsächlich, um weiterzukommen auf weitere Unentschieden, haben wir Lazio Udinese und Napoli Cagliari beide in 1-1. Beide auswärts gespielt, 1-1. Klar, Auswärtsspiel immer ein bisschen schwieriger, aber Napoli momentan auf dem ersten Platz so gegen Cagliari. da ein 1-1 zu spielen.
Da ist es nicht einfach, auswärts zu spielen.
Nee, stimmt.
Das ist nicht
aber,
einfach.
Aber, wie gesagt,
Stimmung, ganz schön Hexenkessel.
Stimmt. Also, wie gesagt, ist nicht einfach, außerhalb zu spielen, aber als erster Platz, ich meine, da muss schon was gehen. Weißt du, ich meine?
Zumal Napoli hatte ja am Montagabend gespielt. Also Napoli wusste, dass Inter, Milan und Co. gepatzt hatten. Und
genau.
War eben in dieser Pole Position und spielt dann eben trotzdem unentschieden. Und das muss man ja am Ende sagen, auch ein bisschen glücklich, weil Cagliari ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Hat sich viele Chancen rausgespielt, hatte genug Chancen, den Sack zuzumachen. Napoli ist ja auch erst kurz vor Schluss zum Ausgleich gekommen. Und 88. Minute, glaube ich, war das. Also wirklich allerhöchste Eisenbahn. Und da hast du in dem Spiel gemerkt, ja, Cagliari war stark und ist auch gerade im guten Aufwärtstrend, aber Napoli war unfassbar unkonzentriert. Das Gegentor war ein Patzer von Ospina, aber auch schon am Anfang hatte Koulibaly einen Abstoß geschlagen, der, keine Ahnung, 20 Meter weit gekommen ist, genau in den Fuß vom Angriff von Cagliari. Genau diese Unkonzentriertheiten sind, was Napoli, die ja schon seit Jahren mit oben mitspielen, letztendlich immer die Meisterschaft versaut haben. Weil sie nicht konzentriert genug ihre Spiele beenden, nicht bis zur 90. Minute, nicht von Anfang an, nicht direkt nach der Halbzeit. Immer diese Unkonzentriertheiten. Wir werden später nochmal drüber sprechen, wenn wir über den letzten vergangenen Spieltag sprechen. Wird interessant zu sehen sein, ob Napoli es dieses Jahr besser macht.
Ja.
Und ich würde eigentlich damit auch einmal in den letzten Spieltag überleiten, außer du hast natürlich noch was zum vergangenen.
Nee, ich hatte nur noch zu Napoli, aber das hatten wir schon mal erwähnt, Saison 2017-18 war es, glaube ich, wo die ja lange Erster waren und dann am letzten Spieltag noch gepatzt hatten und Juve dann doch Meister geworden ist.
Warte, das war
oder war das 18-19?
Es müsste 16-17
gewesen sein. Oder 16-17.
17-18 war die erste von Cristiano bei Juventus.
Stimmt.
Und das war die Saison
ja,
davor.
Ja, das war die Saison davor, genau.
16-17,
ja.
Das ja, wo Koulibaly
genau.
Noch kurz vor Schluss ja. Juventus, ja.
Den quasi das Messer in den Rücken gerammt hat mit dem Kopf, weil es war der Hammer. Wow.
Ja, und Napoli hatte
ja, ich mir
ab dem Moment
so
Juventus
anhören,
überholt
das
und aus eigener
nicht.
Kraft.
Ja, ja.
Ja, Sprichwort, ne, den Tag nicht vom Abend loben.
Nee, genau, das ist es halt.
Ist dann ja eingetreten, weil Napoli hatte, ich weiß nicht, 3-4 Spieltage vor Schluss war, glaube ich, das Duell. Letzte Sekunde hatte Napoli dann Juventus in Turin geschlagen durch diesen Kopfball von Koulibaly. Und dann hatten sie es in der eigenen Hand. Und dann war es wieder unkonzentrierter. Und ich glaube, ich bin mir gerade selber nicht sicher, aber Napoli hat aus den letzten 3 Spielen, glaube ich, 1 Punkt geholt oder so. Am Ende hatte Juventus wieder 6 Punkte Vorsprung und ist Meister geworden. Das war, ja, sie hatten es in der eigenen Hand.
Ja, das ist es halt. Aber ja, am Ende fehlte dann doch wieder dieses Durchhaltevermögen. Ich glaube, das war es auch wieder.
27. Spieltag, jetzt vergangenes Wochenende, gab es natürlich wieder viele Partien. Es gab natürlich auch wieder, wie soll es anders sein, in der Serie A viele Aufreger. Und einen gab es besonders bei Milan gegen Udinese. Die haben schon wieder unentschieden gespielt, die Rossoneri. Und ja, Pioli war darüber nicht sonderlich erpicht, wie der Ausgleich von Udine durch Udogi gefallen ist. Da ist für ihn ein Handspiel vorangegangen, sagte dann gegenüber Sky nach der Partie, hat eingeräumt, dass sie zwar kein gutes Spiel gemacht haben, das Tor aber hätte aberkannt werden sollen. Und es in Ordnung ist eben, wenn ein Schiedsrichter sowas nicht sieht, aber dafür ist eben der VAR da. Und wenn der VAR diese Fehler nicht korrigiert, dass das einfach zu massiven Problemen führt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber uns spricht er ja natürlich damit aus der Seele.
Ja, also der VAR, also ich habe das tatsächlich auch, lustiger Fact, es war genau der Spieltag, wo auch in der Premier League, ich weiß gar nicht, ob es im Carabao Cup war oder ob es in der League war, aber ich habe einen Insta-Post gesehen, wo auch 2 oder 3 Handspiele waren, also inklusive einem Foul, und der VAR einfach nichts gesehen hat. So, aber
gab es denn im Carabao Cup oder was auch immer das war?
Nee, stimmt. Nee, das war nicht Carabao Cup, genau, weil es war ja gerade erst das Finale. Nee, stimmt, es war Premier League Spieltag und es war Man City war auf jeden Fall dabei. Da ist einem der Ball an die Hand gesprungen und die war relativ weit vom Arm weg und das hat anscheinend keiner gesehen. Und auch einer schön mit der Sohle gegen Oberschenkel hat auch keiner gesehen und wieder ein Handspiel. Also, das waren, ich kann es leider nicht sagen, welche Spiele es waren, aber es es scheint ja nicht so ein CDA-Problem zu sein. Also ist ja offensichtlich überall so. Es
scheint
ein
grundsätzliches Problem zu sein.
Ja.
Aber wir stürzen uns natürlich wie die Geier natürlich nur auf die italienischen Schiedsrichter.
Ja, muss ja.
Dafür,
ne?
Sind wir
muss
ja dafür hinhalten. Im CDA-Podcast. Ja. Genau, richtig. Nein,
aber
wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es auch für die Schiedsrichter natürlich nicht einfach ist, aber solange eben diese klare, einheitliche Linie in Italien fehlt, und das liegt nicht nur in der Hand der Schiedsrichter, sondern besonders eben vom Verband, wird es diese strittigen Diskussionen nach Entscheidungen und nach Spieltagen einfach immer weiter geben. Und jetzt unter der Woche in Deutschland zwischen Wolfsburg und Gladbach gab es ja auch viele Kontroversen mit den Videoassistenten. Also es ist kein rein italienisches Problem, aber ja, jedes Wochenende möchte man einfach nicht darüber reden müssen.
Nee, das stimmt. Aber um auch jetzt ein bisschen vom Thema abzukommen und aufs vorherige Thema wieder ein bisschen anzuspielen, lustigerweise haben hier auch wieder zwei Mannschaften, und zwar beide Mailänder Clubs, in einem Unentschieden gepatzt. Und zwar haben wir dann noch
exakt
Inter gegen Genua 0-0. So, also torlos auch noch. Das ist
torlos auch noch. Und das bei der Offensive, die Inter
genau,
derzeit
ja
eben auch zur Verfügung hat, ne? Mit Dzeko, mit Lautaro. Momentan eigentlich, ich
in
bin mir gerade selber nicht sicher, aber
oder?
Ja, die beste, ich schaue
ja
gerade nochmal nach, ja, den besten Angriff der CDA, den stellt Inter. Und da ist ein 0-0 gegen Genua, die auf Platz 19 stehen, auf dem vorletzten Rang. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend aus Sicht der Nerazzurri.
Das ist leider wahr. Also, da habe ich mir, also ich selber habe mir da auch sehr viel mehr erwartet von Inter. Also 0-0 ist ja jetzt ein bisschen Quatsch. Ne? Aber ich muss tatsächlich, finde ich, ist eine ganz lustige Überleitung. Ich weiß nicht, ob du ja jetzt auch schon dabei bist. Aber von der
Thema Genoa oder?
Nee, von Inter, also von der Offensive auf eine andere Offensive, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also wo ich sag, wow, das hat sich echt gelohnt. Juventus Empoli 3-2, auf den ersten Blick hin ein sehr offensives Spiel, war es auch. Und Juve war, also es wirkte, als ob Juve nicht so souverän war. Allerdings muss ich sagen, ich habe das Spiel gesehen, Juve hat sich ganz gut geschlagen. Also Moisken, muss ich sagen, also sehr starkes Kopfballtor und
sehr gut funktioniert mit Vlahovic.
Also ja, der Hammer. Also auch die Vorlage war wirklich punktgenau. Und dann hatten wir Herrn Vlahovic mit zwei Toren und einem Lupfertor. Also das war wow.
Das ist, ja. Also Dusan Vlahovic ist einfach, ja,
hat
eine absolute
gelohnt.
Granate.
Hat sich gelohnt.
Ja, aber sowas von.
Jeder Cent,
wir hatten
jeder Cent
viel gesagt, vier Spiele.
Ja.
Vier Spiele bei Juventus.
Vier Tore.
Genau.
Also er hat in einem Spiel in der Liga hat er kein Tor gemacht. Dafür hat er jetzt zwei im letzten Spiel gemacht. Und, oh mein Gott,
genau,
dieses Tor in der Champions League. Also diese Annahme und dieses Trotz. Also gut, man kann es da sagen, das war halt, da war viel Glück dabei. Bin ich auf jeden Fall, also bin ich auch dabei. Da war sehr viel Glück dabei. Aber diese, also ihr müsst euch vorstellen, er kriegt den Ball, er hat zwei Verteidiger neben sich, nimmt den Ball mit der Brust an, vom Tor weg, also vom rechts vom Tor weg, und in der Drehung nimmt er den Ball im Halbvolley und schießt ihn einfach ins linke lange Eck. Also, wow. Also einfach präzise auch. Natürlich ist er viel Glück dabei, aber auch einfach das zu machen und da nicht
beim Tor jetzt in der Champions League.
Ja, genau. Und sich da nicht einfach umzudrehen, den Ball anzunehmen und irgendwo hinzuspielen, das ist ein richtiger Instinkt, der Juve gefehlt hat, meiner Meinung nach.
Wenn wir da aber auch gerade sind, dann kannst du auch ja sagen, wie geil war auch der Pass auf ihn, der
ja
da gespielt wird.
Also,
es ist
wow.
So ein Ding einfach mal nach vorne zu hauen, Punkt genau. Und das ist jetzt das, was Juventus gefehlt hat, was sie jetzt durch Vlahovic haben. Sie haben
genau
vorne einen großen,
Spitze,
bulligen Stürmer.
Ja.
Richtig, eine richtige Spitze. Und einer, der die Bälle festmachen kann. Morata hat man ja auch weiterhin gesehen.
Morata ist ein Spieler.
Morata
ist ein Spieler und also der ist eher, Morata, habe ich auch schon mal gesagt, Morata, so doof sie das auch anhört, ist Mittel zum Zweck. Morata ist halt da, um Räume zu schaffen. Und auch, also er macht
ja
natürlich sein Spiel, ist ein guter Stürmer, keine Frage. Aber Morata funktioniert nicht ohne feste Spitze neben ihn. Das gleiche haben wir auch mit Bonucci, wo wir das gesagt haben. Bonucci ist einer, ist ein Verteidiger, der spielt eher Libero. Der geht halt raus und geht auf Leute und dafür braucht er jemanden Sicheres, auf den er zählen kann, wie Chiellini zum Beispiel.
Und oder mittlerweile auch Matthijs genau, Delicht, der wirklich nochmal in den letzten Spielen richtig sehr stark gewachsen hat.
Klar, also, genau. Aber ja, ich glaube, das gleiche Phänomen haben wir da auch mit Morata, der neben Vlahovic jetzt so viel besser auch spielt. Gerade, also das war ja auch seine Vorlage auf Moyes Kean zum Beispiel. Das war ja
Die Vorlage hatte Rabiot tatsächlich gegeben, der auch bei Juventus stark in der Kritik ist, ne?
Aber besser spielt. Aber deutlich besser spielt.
Mittlerweile deutlich besser spielt, ja. Generell hat man das Gefühl, bei Juventus
aber es funktioniert gerade
viel mehr. So langsam
ja, ja, aber ich glaube, das war halt wirklich dieses fehlende Puzzleteil, was sie jetzt in Dusan Vlahovic gefunden haben, weil da jetzt wirklich einer mit Selbstbewusstsein rangeht. Der ist groß, der zeigt eine richtige Präsenz. Ist so ein kleiner Zlatan, muss ich sagen. Nur
und
halt,
erst 21 Jahre alt.
Erst 21
das ist,
und klopft nicht Wahnsinn, so krasse Sprüche.
Obwohl man sagen muss, ich weiß gar nicht, das war nach dem Tor, glaube ich, in der Champions League. Sein Jubel war auch so Richtung der Leute,
gesundes
die sagen, ja, hier,
gesundes
versuch mal bei Juventus das zu machen.
Ja, ja, gesundes Selbstbewusstsein. Ja,
was du bei Fiorentina gemacht hast.
Ja,
genau.
Aber ich muss sagen, also so gemein sich das auch anhört, aber Dusan Vlahovic ist aus der Fiorentina rausgewachsen. Also der ist da halt einfach zu groß geworden, meiner Meinung nach.
Ja, das werden sie dir in Florenz, glaube ich,
böse anrechnen,
nicht so abkaufen. Dasselbe kann man natürlich auch über Chiesa sagen. Und wenn Chiesa da wäre, wäre Juventus, würde ich mich sofort darauf festlegen, dass Juventus in die Champions League kommt. Mit Vlahovic, Chiesa und Dybala vorne, glaube ich, wäre das unaufhaltsam gewesen. Chiesa ist halt einfach verletzt. Wir hoffen natürlich einfach das Beste für Juve und die Nationalmannschaft, dass er da, und für ihn natürlich persönlich, dass er da einfach schnell wieder gesund wird und natürlich auch Italien bei einer möglichen WM-Qualifikation, von der wir natürlich jetzt aber erstmal ausgehen, unterstützen kann.
Klar,
ne?
Ja.
Und Empoli, nah dran gewesen, muss man sagen, verliert aber natürlich dann Punkte im Kampf um Klassenerhalt. Man hat ein ganz ordentliches Polster eigentlich auf die Abstiegsränge, dennoch hätte es ihm besser getan. Genua hatte gegen Inter gespielt, wie du gesagt hast. Für die ist es ein wichtiger Punktgewinn gewesen. Und das muss man einfach auch dazu sagen, Genoa hat unter dem neuen Trainer Alexander Blessin noch kein einziges Spiel verloren, sind allerdings auch nur 5 Unentschieden gewesen. Also viele Punkte sind nicht dabei rumgekommen, allerdings immerhin keine Niederlagen. Man kann das Glas ja auch halb voll sehen.
Ja, ja.
Anderes Spiel, wir hatten es eben schon ein bisschen angeteasert, Cagliari Calcio hat sich enorm stabilisiert, besonders in der Defensive, letzten 8 Spiele nie mehr als ein Gegentor bekommen und es eben dann zumeist auch geschafft, mehr zu schießen als der Gegner. Bisschen Mazzari-Effekt, wenn du so willst, aus den letzten 5 Spielen. Und nicht umsonst ist Cagliari die Mannschaft mit den zweitmeisten Punkten in 2022, punktgleich mit Napoli und Milan. Beide haben 15 Punkte in diesem Jahr geholt. Und auf Platz 1 ist eine Mannschaft, die so viele Punkte geholt hat wie sonst niemand in der Liga. Und das ist Juventus.
Ja, ich bin der Meinung, die haben jetzt aus jedem Spiel einen Sieg geholt, Juve.
War auch wieder ein Unentschieden dabei.
Stimmt, ja genau, gegen Torino, genau, das Unentschieden, klar. Aber
gegen Torino, ja. Davor auch gegen Villarreal, umso wichtiger natürlich jetzt der Sieg gegen Empoli, das hatte, ich glaube, Vlahovic war das auch selber gesagt, dass gerade nach 2 Unentschieden es besonders wichtig ist, mal wieder gewonnen zu haben.
Klar,
Und für Cagliari, absolut starke Entwicklung, wenn
definitiv
man überlegt, wo die vorher standen.
Haben es besser gemacht
jetzt
als Juve.
Sie auf Platz 17.
Haben ja 2-1 gewonnen.
Besser gemacht als Juve.
Genau. klar, also ist ein anderes Spiel, aber so wie du sagst, die machen das gerade grandios, sind auf dem 17. Platz und haben tatsächlich sogar 3 Punkte Abstand. Natürlich hat Venezia hat auch ein Spiel weniger, aber ist schon
genau. Auf jeden Fall, wenn man eben mal bedenkt, dass Cagliari wirklich, wenn wir jetzt mal so 2-3 Monate zurückblicken, wirklich sehr tief unten drin stand, haben sie auf Genoa und Salernitana mittlerweile doch ein ganz solides Polster aufgebaut.
Ich meine,
jetzt
sind
geht's
ja auch
eher
5 Spiele ungeschlagen gewesen, ne? Also die letzten 5 jetzt ungeschlagen, ist schon eine Ansage.
Cagliari,
genau. Ja.
Macht sehr gute positive Entwicklung, 2 Siege, 3 Unentschieden. Und wenn man überlegt, dass Cagliari die ganze Saison über nur 5 Siege hat, auf dem Konto, dann sind 2 Siege in den letzten 5 Spielen eine deutliche Steigerung. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Topspiel und damit auch sozusagen der Schluss des vergangenen Wochenendes war natürlich Lazio Roma gegen den SSC Napoli. Am Ende 2-1 für Napoli. Heißes Hin und Her gewesen. Insigne und Pedro beide unfassbar geile Buden gemacht. Klasse Direktabnahmen. Ich weiß, Pedro auf jeden Fall. Insigne, glaube ich, auch Innenseite.
Ja, Innenseite.
Wirklich wunderschöne Tore. Schaut euch die gerne an. Highlights gibt's auf YouTube. Werdet ihr schon finden. Und Napoli, wir hatten vorhin drüber gesprochen, fehlt die Konzentration, die Partien mal zu Ende zu spielen. Und gegen Lazio haben sie es sehr, sehr gut gemacht, sich nicht aufgegeben und am Ende in der 94. Minute noch den Siegtreffer errungen. Und das sind die Spiele eigentlich, in denen du Meister wirst, oder?
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, wir haben ja gerade drüber geredet, dass Napoli es eventuell wieder vergeigt. Allerdings, also wenn sie wieder so einen Aufschwung zeigen, wie sie es ja jetzt gemacht haben mit dem 2-1, vor allen Dingen in so einem heiß umkämpften Spiel, also halt auch wieder zeigen, hey, wir sind, hier ist nichts verloren, so, hier geht immer noch alles. Ja, das macht, also klar, das hat schon was von Meister, ne? Also am Ende haben wir auch wieder über Ausdauer geredet, da muss halt mehr kommen, aber das zeigt auf jeden Fall, und das spricht halt auch wieder für diese Spannende in der Serie A. Also hier ist halt, es ist nichts verloren und nichts gewonnen. So, ich glaube auch, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir über Meisterschaft reden, ich glaube, das wird wieder am letzten Spieltag entschieden, so wie die Saison aktuell läuft, worauf ich mich schon sehr freue. Und ja, also ich denke,
also möchte man doch seine Meisterschaft haben. Also,
eben, also es macht es so viel attraktiver.
Wer möchte denn im Februar schon Meister sein? Na, also die Bayern vielleicht.
Ja, also aber zum Beispiel in der Premier League, wo man ja immer sagt, hey, das ist die spannendste Liga der Welt. Also die haben, also ich glaube, die einzigen beiden, die wirklich mitreden dürfen, sind Man City und Liverpool. Und ich bin der Meinung, dass Man City mit 5 Punkten Abstand auf dem ersten Platz ist und Liverpool irgendwie 10 Punkte Abstand auf den dritten. So, das ist halt.
Ja. Das ist in Italien deutlich spannender. Ja. Wir hatten haben jetzt die Ausgangsposition, dass Napoli und Milan, also Napoli auf Platz 1, Milan auf Platz 2, beide mit 57 Punkten. Inter auf Platz 3 mit 55, hat allerdings ja noch ein Spiel in der Hinterhand, Juventus auf Platz 4 mit 50, kommt also auch eigentlich eher wieder ein Stückchen ran.
Allerdings
hat die Patzer.
Allerdings
genutzt.
Muss man sagen, auf Platz 5 hat Atalanta 2 Spiele weniger.
Ein Spiel weniger und 3 Punkte weniger, genau. Kann also auf Juventus wieder punktgleich werden, hat das bessere Torverhältnis, also wäre auf Platz 4. Das direkte Duell könnte da am Ende dann doch noch entscheidend werden. Dahinter die Roma. Für die Roma wird es interessant. 5. März, nächsten Samstag, Roma-Atalanta. Ganz wichtige Partie für Atalanta und für Mourinho natürlich, der die Roma bei einem Sieg zwar nicht auf Platz 5, aber punktgleich mit Platz 5 bringen kann. Ja. Dementsprechend wird das auf jeden Fall ein spannender nächster Spieltag auch. Und ich wollte einfach noch zum Spiel von Napoli sagen, Spalletti konnte nach dem Spiel gar nicht aufhören, sich zu bekreuzigen. immer wieder und wieder ist ein Tränen ausgebrochen. Da merkt man mal, was das so bedeutet für ihn und für den SSC Neapel, diese Tabellenführung jetzt gekriegt zu haben. Und theoretisch, wenn wir es so sprechen wollen, klar, wir sind jetzt erst im Februar, aber theoretisch hat Neapel es jetzt in der eigenen Hand.
Auf jeden Fall.
Wenn sie weiter ordentlich arbeiten, werden sie, Stand jetzt, italienischer Meister.
Sie werden Stand jetzt italienischer Meister und hätten dann auch einen ganz bösen Fluch gebrochen. Ne? Also die letzte.
Seit Maradona.
Ey Mann, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn die Meister werden, was ich mir da anhören muss. Wow.
Nee, aber nicht nur du, mein Lieber, nicht nur du.
Ja, ja. Also ich besuche bald auch meine Familie in Italien wieder und ich glaube, da muss ich mir jetzt schon was anhören. Oh Gott.
Dann kannst du den Flug gleich canceln. Ja. Flieg zu meiner Familie nach Sardinien, da wird man dich höchstens mit Cagliari voll labern.
Ja, da habe ich auch gar kein Problem mit. Aber wirklich, mit Neapel ist schwierig. Nee, aber freut mich tatsächlich. Ja. Also ohne Spaß, finde ich richtig cool. Also, dass es halt wieder so einen Aufschwung gewinnt. Und ich finde das auch geil, dass man halt einfach du bist am Anfang der Saison und dann heißt es nicht, wie die letzten 9 Jahre oder sagen wir die 9 Jahre, bevor Inter dann Meister wurde, ja, Juve wird eh Meister, so. Sondern es heißt halt so, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Meister ist oder Meister wird. Ich setz einfach mal auf Neapel, auf Milan, Inter, Juve, Atalanta, Roma, weißt du, es kann alles passieren. Und man hat tatsächlich...
Und das ist das...
Jetzt wie in der Premier League, sorry.
Warum es einfach geil ist.
Ja, genau, das ist das, warum es einfach geil ist. Und sorry, wenn ich jetzt zu lange rede oder so oft vergleiche mit der Premier League.
It's your stage.
Aber wir haben jetzt unsere, nicht Top 6, sondern Top 7 sogar. Weil wir haben Lazio, dann haben wir Roma, Atalanta, Juve, Inter, Milan und Napoli. Das sind Top, das ist eine Top 7, keine Top 6 mehr. Wir haben eine Top 7 Club-Liga. Wo wirklich alles passieren kann. Ich meine, wir haben vom 7. Platz 43, also 1 Punkt Abstand auf den 6. Dann haben wir 3 Punkte Abstand, dann haben wir 3 Punkte Abstand auf den 5. Dann wieder 3 Punkte Abstand mit einem Spiel weniger sogar auf dem 4. Und dann immer so weiter. Und die ersten beiden sind punktgleich. Ist der, also es macht einen einfach glücklich, finde ich.
Ja, und die besten Meisterschaften sind die, die du irgendwie am letzten Spieltag gewinnst, während im Parallelspiel alles für dich läuft.
Also wo du richtig...
Wird auf jeden Fall spannend sein.
Wo du als Fan vorm Bildschirm hockst mit ein paar Freunden und ey, dir so einer abgeht, weil du halt... Also ist wirklich Herzinfarkt-Rate, steigt da einfach nochmal
auf. Ich weiß nicht, ob ich den Herzinfarkt brauche, ob Juventus es in die Champions League schafft oder nicht, aber natürlich, ich glaube, die Party wäre natürlich größer, wenn es am letzten Spieltag geschieht. Ausblick auf die nächste Woche. Wir hatten schon angeteasert, Roma-Atalanta, unfassbar wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und am Abend vom Sonntag, 6. März, empfängt der SSC Neapel den AC Mailand. Erster gegen Zweiter, beide punktgleich. Unfassbar wichtiges Spiel im Kampf um den Scudetto. Wir werden auf jeden Fall diese Partie gucken und sie danach im Anschluss für euch analysieren in der nächsten Folge. Und schließen damit eigentlich die Spieltage in der Serie A ab, gehen einmal ganz kurz in eine Pause und dann sprechen wir über unser Hauptthema Atalanta Bergamo.
Werbung. Werbung Ende.
Hey, und da sind wir wieder aus der Pause. Jetzt kommen wir zum Hauptthema der Folge und zwar Atalanta Bergamo und... neuer Investor. Das ist ja das, was relativ oder immer mehr und mehr Mannschaften der Serie A jetzt inzwischen gemeinsam haben.
Exakt. Atalanta Bergamo gibt 55% ab und zwar an eine amerikanische Gruppe von Investoren unter der Führung von Stefan Pagliuca. Der ist unter anderem Co-Eigentümer von den Boston Celtics aus der NBA. Mhm. Kennt man ja oder hat man ja schon mal gehört. Zusätzlich auch noch Co-Vorsitzender von Bain Capital, ist ein führender Investmentfonds und jetzt eben durch den Einkauf neuer Co-Vorsitzender bei Atalanta. Der hat so ein bisschen mit dem Wort Co, oder?
Ja, ich meine, einmischen, aber dann auch wieder nicht zu viel. Ist also ist ein gesundes Mittel.
Die Verantwortung dann doch nicht ganz. So.
Ja, genau. Also ich bin schon da oben, aber halt auch irgendwie nicht so. Aber ich auch bin halt nicht der Ansprechpartner, ist alles in Ordnung. Ich sag ehrlich, das verspricht für mehr Spannung. Also noch mehr. Wir haben ein Team, was halt jetzt nochmal aufrüstet. Was ich hier allerdings aber auch wieder cool finde, ist, dass es gut ist mit Paris damals auch so gewesen. Die haben jetzt nicht direkt die Champions League gewonnen. Was da aber passiert ist, ist, dass die direkt Serienmeister geworden sind, nachdem die Investoren kamen. Das ist ja, hat man jetzt mit der Roma gesehen zum Beispiel, in der Serie A kein Garantiefall.
Obwohl die Roma ja nicht so finanziell zugeschlagen hat wie damals Paris. Also ich erinnere mich, glaube ich, gut, nach Paris-Übernahme wurden schon so Namen wie Cavani, Ibrahimovic, Verratti, obwohl Verratti natürlich damals natürlich ein Neymar. Kleines Licht war, ne? Bei Pescara und so.
Gut, ja. Klar, also man muss aber auch sagen, Verratti, das hat nichts damit zu tun, dass Investoren kamen. Verratti war halt einer, das war ein Talent, was du geholt hast.
Ja, aber Verratti hätte ja auch in Italien bleiben können. Ich weiß nicht, ob Paris so
attraktiv gewesen wäre. Ja, das stimmt, aber ich meine, ja klar, nein, aber Paris, also ich meine, aus Paris Seite war es halt einfach sinnvoll, egal ob das jetzt finanziell,
ja,
also weil
auf jeden
der
Fall.
Hat nicht viel gekostet.
Nein, das war kein teurer.
Genau, der war halt, also das hat sich von selbst verstanden.
Was für ein Team hatte Pescara denn damals? Sie hatten Insigne, Immobile und Verratti.
Ja, also das war ein Hammer-Team.
Das war richtig stark, wenn man überlegt, dass bei Pescara das damals war, ne? Serie A gespielt. Wahnsinn. Genau, aber Atalanta, Bergamo, bisher gehörte der Verein ja Percassi, dem gehören weiterhin die übrigen 45%, also bleibt Teilhaber, bleibt aktiver CEO. Auch natürlich unter der Begründung, dass er Atalanta dahin gebracht hat, wo sie heute stehen. Das ist eine hervorragende Arbeit, die er damals da geleistet hat. Wenn man mal überlegt, dass er sie 2010 für sage und schreibe 14 Millionen Euro gekauft hat, als sie in der Serie B gespielt hatten. Und jetzt eben 55% der Anteile für rund 400 Millionen Euro wieder abgibt. Das ist nicht nur ein unfassbar genialer wirtschaftlicher Schachzug von ihm und Erfolg, sondern wenn man überlegt, eben auch einfach sportlich, was aus Atalanta geworden ist, ne? Von einer Fahrstuhlmannschaft oder beziehungsweise von einer Zweitligamannschaft zu einer Fahrstuhlmannschaft bis hin zu einer Mannschaft, die um den Scudetto spielen kann und die in der Champions League auch die K.O.-Runden regelmäßig erreicht mittlerweile. Und dafür gebührt dem Mann definitiv Respekt. Und dieser Schritt ist so ein bisschen logisch, weil Atalanta in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert ist, war ja immer öfter gehandelt als Meisterkandidat für den Scudetto, aber irgendwie hat es nicht gereicht, dann wurden auch hier und da mal Spieler abgekauft. Das soll natürlich jetzt verhindert werden und Atalanta ist somit der 8. Club in der Serie A, der einem amerikanisch oder kanadischen, auf jeden Fall nordamerikanischen Investor jetzt gehört. Und unter anderem Ziel, Markenbekanntheit außerhalb Europas steigern. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie Atalanta Bergamo in der Welt ankommt.
Ja, auf jeden Fall. Also da verhindert man dann auch so Transfers wie den Abgang von Robin Gosens zum Beispiel, der ja auch gegangen ist, muss man mal ehrlich sagen, auch aus sportlichen Gründen. Und ein Investor kann sowas natürlich beim eigenen Verein ändern. Also klar, Atalanta hat sich extrem gebessert, spielt regelmäßig Champions League. Ist damals, hast du ja schon erklärt, nicht so gewesen. Allerdings geht da noch einiges mehr. Also ich habe ja zu dir, glaube ich, auch gesagt, vor einer Saison oder ich weiß nicht, ob es Anfang diese oder Anfang letzter Saison war, im Sommer, Atalanta holt bald den Scudetto. So, ist noch nicht passiert, sind dafür leider zu inkonstant. Allerdings kann ich mir das
weggerückt davon.
Genau, allerdings kann ich mir in naher Zukunft vorstellen, also ich rede jetzt so von den nächsten 5 Saisons, dass es passieren könnte.
Ja. Und das wäre auch verdient, wenn man überlegt, einfach wie bisher gearbeitet wurde. Hat natürlich immer einen Beigeschmack mit Investoren, wenn da Geld reinfließt. Wenn man mal aber überlegt, selbst Vereine, die keine Investoren haben, die haben Sponsorenverträge, die dieselbe Menge an Geld da reinspülen. Also letztendlich ist nur die Frage, ob du einen Sponsor hast oder ob einen Investor hast. Wahrscheinlich tut sich das am Ende nicht wirklich viel.
In der Regel ist es theoretisch genau das Gleiche, weil auch ein Sponsor investiert ja in die Mannschaft. So, also sind beides ja theoretisch Investoren. Es unterscheidet
richtig,
sich ja
eigentlich Investor
nur dadurch, dass
ein Investor möchte noch ein bisschen mehr mitreden.
Wollte ich gerade sagen, das unterscheidet sich ja eigentlich nur daran, dass ein Sponsor meistens keine Anteile am Verein hat und ein Investor aber schon, so.
Und auch nicht an den Aktien, die dann möglicherweise ranhängen, ne?
Nee, genau. Ein Sponsor verspricht sich einfach nur quasi mehr Einkäufe, also mehr Kunden. Und ein Investor verspricht sich quasi den Profit aus den Anteilen des Vereins. Also der profiliert sich ja richtig am Verein.
Exakt. Und Atalanta sportlich gesehen dieses Jahr doch etwas, wie du eben gesagt hast, inkonstant, ne? Letzte 5 Spiele blicken wir drauf. Unentschieden gegen Lazio, Niederlage gegen Cagliari. Dann wieder unentschieden gegen Juventus. Ja, ne, kann man sagen, Lazio und Juventus unentschieden sind jetzt keine schlechten Ergebnisse, aber dann verliert man wieder gegen die Fiorentina. Aber jetzt nach dem Europa-League-Spiel, gleich werden wir darauf zu sprechen kommen, heute Abend, wir nehmen am Montagabend auf, gerade Sampdoria Genua mit 4:0 abgefertigt und ist damit wieder im Aufwärtstrend und bleibt natürlich Juventus auf den Fersen.
Definitiv, also wie gesagt, ein Spiel weniger, 3 Punkte weniger, das heißt ja meistens nur, dass sie das nächste Spiel gewinnen müssen, also Juventus muss da aufpassen und das nächste Spiel gewinnen und das spricht halt auch wieder für Atalanta, den Platz über ihn so unter Druck setzen zu können.
Ist ja, einfach, wer hätte sich das von vor 5 Jahren, 8 Jahren vorstellen können. Außer dass Juventus irgendwo vielleicht unten rum spielt, aber so ist es ja nicht. Atalanta spielt einfach oben mit.
Um Gottes Willen.
Und einfach ein Zeichen dafür, dass es mittlerweile so ist, ist, Atalanta spielt in der Europa League, setzt sich gegen Olympiakos Piräus durch. Und darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Vorher aber auch nochmal eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
Werbung. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück, haben es auch eben schon angesprochen, Atalanta Bergamo in der Europa League, einziges italienisches Team, das noch übrig ist, ist weitergekommen gegen Olympiakos Piräus. Schwieriges Spiel in Griechenland, vor der Kulisse.
Das ist ein Hexenkessel.
Das ist ein Hexenkessel.
Das ist ein Hexenkessel. Ich muss allerdings sagen, ich war sehr überrascht, dass Atalanta die waren, die italienischen Fußball international da so ein bisschen rausgehauen haben. Gut, klar, man kann auch sagen, hey, Juve hatte auf gar keinen Fall einen einfachen Gegner, zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel. Allerdings die haben natürlich gerade gegen den amtierenden, also Juve hat ja gerade gegen den amtierenden Europa-League-Meister unentschieden gespielt. Kann mal passieren, vor allen Dingen auswärts ein Tor geschossen.
Aber das nennt man in Italien ja hier Goofy, die Leute, die kommen und sagen, ach, Villarreal, ja, das ist Villarreal, das macht ihr doch schon. Genau, das will man nicht hören. Das möchte man nicht hören, weil genau dann macht man es nicht.
Aber tatsächlich hätte man das Gleiche auch sagen können, ja, Olympiakos macht ihr schon und die haben es gemacht. So, also da kann man denen auch nichts vorwerfen, ne? Das muss man auch sagen.
Starke Leistung von Atalanta und natürlich bezeichnend sehr schöne Jubelgeste von Malinowski. Nach seinem Treffer mit seinem Statement No War unterstützen wir natürlich. Ich glaube, das ist alles, was ein vernünftiger Mensch unterstützen sollte. Und bedeutet, Atalanta steht im Achtelfinale, spielt gegen Bayern München Leverkusen.
Also die haben ja 3-0 gewonnen auch noch, ne? Wollte ich nur mal, und das auswärts, wollte ich nur mal kurz anmerken. Es ist halt.
Und auch das Hinspiel bereits gewonnen. Also war wirklich nicht einfach. Der Gegner, generell die italienischen Teams hatten sehr starke Gegner. Wir haben schon drüber gesprochen. Atalanta hat es gepackt, ist weiter. Und irgendwie riecht das für mich nach Auswärtsfahrt. Atalanta spielt gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir kommen aus Hamburg. Da kann man mal runterfahren. Ich war bei Juventus Leverkusen damals im Champions League, beim Champions League Spiel. Das kann man mal machen. Kann man mal sich morgens irgendwie in den Zug setzen und mal Europa League mit Atalanta genießen. Wenn wir das Glück haben, mal irgendwie ein Ticket zu kommen. Glaube ich, wird das eine ganz spannende Sache.
Klar, warum nicht? Ich möchte allerdings noch mal kurz über ein Spiel sprechen, was wir ja gerade auch so ein bisschen angesprochen haben. Noch mal ganz kurz, die Eilmeldung ist heute reingekommen. Alle russischen Teams werden aus der UEFA und FIFA erstmal ausgeschlossen.
Das heißt, auch die Nationalmannschaft?
Auch Nationalmannschaft, genau. Das heißt, RB Leipzig gegen Spartak Moskau am 10.3. genauso wie am 17.3. wird nicht stattfinden.
Genau,
Was glaubst du, wird da passieren? Ja, was glaubst du, wird da passieren? Also das ist ja jetzt nämlich nur eine Mannschaft, die ausscheidet, gar keine zwei.
Ja, also ich habe das Statement von Spartak tatsächlich gelesen, was sie auf Instagram veröffentlicht haben. Und,
ja, ich nicht. Erklär mal gerne.
Ja, das hat mich so ein bisschen, ja nicht fassungslos, aber doch ein bisschen seltsam, mit so einem seltsamen Gefühl zurückgelassen. Der Tatsache geschuldet einfach, dass in diesem Statement nicht einmal Wörter fielen wie Ukraine, wie Krieg, wie auch Putin fiel nicht, gar nichts fiel. Es ging nur darum, ja, die UEFA und die FIFA haben sich dazu entschieden. Wir sind natürlich darüber entrüstet, haben es uns aber auch irgendwie schon gedacht. Jetzt ist es so und wir sind einfach nicht damit einverstanden. Das war das Statement. Und das fand ich halt, klar, es ist eine Fußballmannschaft und soll sich dann auch politisch da raushalten. Ja. Aber was hätte es sie gekostet zu sagen, aufgrund der aktuellen Situation, die einfach gerade ist, es ist bitter, aber es ist nachvollziehbar.
Also ohne, und, ohne jetzt zu politisch zu werden. Ja, ohne zu politisch zu werden. Ich setze mich da ja auch in meinem Studium mit auseinander. Das Problem ist allerdings, also das muss ich auch sagen, klar, es lässt einen faden Beigeschmack da, muss ich auch jetzt kurz erwähnen. Es wird jetzt auch nur kurz angeschnitten, das Thema, das war jetzt einfach nur wegen dem Spieltag auch wichtig. Du kannst, also in Russland sich frei zu äußern, vor allen Dingen als große Organisation, ist immer eine wirklich, ist ein Akt auf einem Drahtseil. Also da
klar,
darfst du
aber
weder.
Genau, das wäre doch jetzt die Chance gewesen, oder?
Klar, das wäre jetzt die Chance gewesen. Allerdings weiß man nicht, ob das Statement auch so ans Licht gekommen wäre oder auch so lange am Licht geblieben wäre, wenn das jetzt oder
ja,
ob der Verein weiterhin existiert hätte, wie er jetzt da ist, also in der Konstellation
ja,
mit dem Management.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn sie sich geäußert hätten im Sinne von, wir können es verstehen aufgrund der aktuellen Lage, wären sie sozusagen niemanden in den Rücken gefallen und hätten trotzdem ein besseres Statement abgegeben als das, was sie letztendlich veröffentlicht haben.
Das stimmt.
Meine
also ich
Meinung.
Möchte jetzt auch nicht,
klar. Nicht, genau.
Also jeder
es
hat da seine eigene
Meinung
zu.
Dazu, ne?
Klar, jeder hat eine eigene Meinung zu. Ich sag, also ich bin da auch ein bisschen deiner Meinung. Ich bin da auch absolut deiner Meinung. Ich finde, man hätte sich ein bisschen anders äußern können, ohne gleich kontra, also ohne gleich gegen Putin oder was auch immer zu schießen. Man hätte sagen können, hey, es war sogar ein sehr guter Vorschlag, muss ich sagen. Aufgrund der aktuellen Lage können wir verstehen, warum wir davon ausgeschlossen werden, finden es sehr schade, bla bla bla. Das hätte man sagen können, das stimmt.
Genau. Hoffen, dass der Konflikt einfach bald vorbei ist und wir einfach nächstes Jahr als Verein wieder bei euch sein können in den Wettbewerb. Das wäre eine schiedlich friedliche Aussage gewesen, die keine Seite irgendwie, wo keine Seite das Gesicht verloren hätte. Das ist ja das Ding.
Ja, verstehe ich.
Kommen wir aber wieder von weg.
Um wieder auf den Fußball zurückzukommen.
Genau, Lazio Napoli bedeutet das natürlich automatisch, wenn Atalanta das einzige Team in der Europa League ist aus Italien, sie sind raus. Lazio fliegt gegen Porto raus, starkes Spiel gemacht, hat am Ende nicht gereicht, die Zeit hat am Ende nicht gereicht. Lazio war dran, aber einfach zu spät den Ausgleich erzielt, dann das letzte Tor nicht mehr geschafft. Sehr bitter, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Lazio es packen würde gegen Porto und Napoli fliegt gegen den FC Barcelona raus. Ja. Ich hatte das Gefühl, da ist was drin, aber Barcelona ist letztendlich auch keine Mannschaft, die jetzt nicht mehr weiß, wie man Fußball spielt.
Natürlich nicht, vor allem mit den neuen Transfers auch, aber ich muss trotzdem sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, nicht nur, dass Napoli verloren hat, sondern da ging so viel mehr, meiner Meinung nach. Also Napoli hätte so viel mehr draus machen können. Mann, dann hätte man halt trotzdem verloren, weißt du, aber aus diesen Unentschieden, also aus der Ausgangsposition mit einem 1-1 bei, das war ja glaube ich bei Barca sogar, genau, mit einem 1-1 bei Barca rauszugehen, also hast ein Auswärtstor, da wären 0-0 oder was weiß ich, halt auch mit einem Tor zu gewinnen, das wäre schon drin gewesen. Oder auch mit einem 2-2 oder einem Unentschieden zum Beispiel in die Verlängerung zu gehen.
Aber
und
du hast
dann
das Spiel ja gesehen. Du hast das Spiel
gesehen,
Spalletti hatte offensichtlich sich einen Matchplan überlegt. Der ist dann ja aber auch hinfällig, wenn du nach 8 Minuten durch einen Konter 1-0 zurücklegst, wenn du nach 13 Minuten 2-0 zurücklegst durch ein absolutes Traumtor von De Jong, dann ist dein ganzer Matchplan ja völlig über den Haufen geworfen. Dann liegst du zu Hause auf einmal mit 2 Gegentoren zurück. Es gibt ja keine Auswärtstorregel. Darfst du nicht vergessen, dieses Jahr ist die ja abgeschafft.
Stimmt, dieses Jahr ist die ja abgeschafft. Ja, ey,
richtig.
Meine Schuld. Stimmt, wow.
Und auf einmal musst du 2 Tore aufholen und das ist einfach sauschwer. Es war einfach ein bisschen Pech, weil der ganze Matchplan natürlich nicht mehr aufgehen konnte, wenn du in einer Viertelstunde so in Rückstand liegst. Ne?
Nee, das stimmt. Ey, wie macht man das? Sorry, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ich habe das total vergessen. Wie macht man das denn, wenn im Hinspiel 0-0 und im Rückspiel 1-1 gespielt wird? Dann wird
dann
einfach
Verlängerung.
Oh,
dann gibt es Verlängerung. Weil es nach 2 Partien sozusagen unentschieden steht.
Ja, siehst du? Ja, okay, dann hast du recht. Ja, sorry, ich war noch total mit der Auswärtsregel beschäftigt. Klar. Gut, das war jetzt ein günstiges Spiel. Aber muss ich trotzdem sagen, wäre mehr drin gewesen. Also ich finde, Verlängerung wäre trotzdem drin gewesen für Napoli. Also hätte man theoretisch schaffen können, kann man jetzt am Ende nichts machen, ist so passiert. Aber wie gesagt, Napoli, muss ich aber auch sagen, trotzdem hat sich dennoch teuer verkauft. Hat er trotzdem 2 Tore geschossen im Spiel gegen Barcelona. Gut, gegen das Traumtor kann man jetzt nicht so viel machen. Muss ich sagen, auch wenn meiner Meinung nach De Jong ein bisschen zu wenig gedeckt wurde. Ein Konter ist natürlich immer doof. Direkt vor allem nach 8 Minuten passiert. Aber dafür, um auf wieder teuer verkauft zurückzukommen, das 1-1 war der Hammer. Das hat einen richtig Hoffnung gegeben. Auch dafür, dass sie noch 2 Tore geschossen haben im Rückspiel, war auch War also, wie gesagt, teuer verkauft. Ich muss sagen, da gibt es Mannschaften, die sind deutlich sang- und klangloser ausgeschieden, wie zum Beispiel Dortmund gegen die Rangers. Also jetzt ohne dagegen irgendeinen Dortmund-Fan zu treten, aber das hat mich leider sehr enttäuscht. Da habe ich die Spiele auch gesehen. Ich kenne leider auch ein paar Dortmund-Fans, die sehr enttäuscht waren danach. Das tat mir auch ein bisschen leid. Unsere, das kennt man natürlich auch von seiner eigenen Mannschaft irgendwo.
Kann man aber, an der Stelle auch mal sagen, liebe Grüße auch nochmal an der Stelle unsere Cutterin, die einen sehr guten Job macht und immer unsere Folgen wirklich sehr schön gestaltet. Die ist glühender Borussia Dortmund-Fan. Ne? Richtig, die ist glühender Borussia Dortmund-Fan und wenn sie das dann hört im Cutting-Prozess, ja, kriegen wir ein bisschen Ärger, wa?
Mann, ey, haben wir uns doch auch nicht so ausgesucht. Passiert.
Na, eben passiert. Die Roma. Was ist mit der Roma? Die Roma ist noch dabei und zwar in der Conference League, ebenfalls im Achtelfinale. Als Gruppenerster haben sie sich diese Zwischenrunde ja gespart und treffen dort auf Vitesse Arnheim, Gosens Jugendclub aus den Niederlanden. Ja. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Die Roma da für mich, ja, ich bleib dabei. Die Roma muss eigentlich die Conference League gewinnen. Das ist einfach ein machbares Ziel.
Also,
und
wen hast du denn
Mourinho
jetzt noch drin?
Wenn Mourinho einen europäischen Titel dahin bringt, dann ist das Kolosseum, glaube ich, nicht mehr das einzige Denkmal,
auf gar keinen Fall.
Was einem als erstes einfällt, wenn man an die ewige Stadt denkt.
Wobei man aber auch sagen muss, jetzt ohne um zu weit zu greifen, es gibt allerdings noch eine Mannschaft, beziehungsweise zwei meiner Meinung nach, die der Roma ganz, ganz starke Konkurrenz machen. Und zwar haben wir natürlich noch Leicester drin, die gegen Stade Rennes spielen. Leicester hat zwar gerade nicht so die beste Saison, wissen aber, das ist eine Mannschaft um Jamie Vardy und Madison, weißt du, wo das, also da kann auf jeden Fall was gehen. Und Marseille ist gerade tatsächlich auch gar nicht so schlecht dabei. Also ich sag, Marseille und Leicester sind die zwei Mannschaften, die der Roma auf jeden Fall die größte Konkurrenz machen. Ansonsten haben wir halt noch gut Vitesse drin, die gegen die Roma spielen, FC Basel, die gegen Marseille spielen. Haben
umso besser,
Bodo
dass
Glimt.
Tottenham nicht mehr drin ist. Umso besser, nicht Tottenham nicht mehr also drin ist. Nicht auf sportlichem Weg, sondern weil sie einfach gesagt haben, sie haben keine Zeit, die Spiele zu wiederholen.
Dann haben wir allerdings Bodo Glimt, die auch schon gewonnen haben gegen die Roma, gegen AZ Alkmaar. Haben wir aber auch noch so Spiele wie Gen, Pauksoniki,
weißt du,
LASK,
ich lege mich
Slavia.
Fest, wenn also, die Roma, ich lege mich fest, ja, wenn die Roma nicht nochmal gegen Bodo Glimt muss, ich sag's, ja, wenn gut, die Roma dann, nicht nochmal gegen Bodo Glimt wird, gewinnen sie die Conference League. Ansonsten
wobei,
herzlichen
kann
Glückwunsch
natürlich auch
an die
sein,
Schweden. Aber was war Norweger?
Nee,
ne?
Norweger.
Norweger,
ja,
herzlichen Glückwunsch an die Norweger dann. Das Finale ist jetzt schon entschieden.
Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, wenn die Roma nochmal gegen Bodo Glimt antritt, dann gibt's da aber ein ganz, ganz, ganz mieses Schützenfest. Also ich glaube, da wird die Roma alles dran setzen.
Du hast nicht gesagt, auf wessen Seite, ne?
Das der Roma, auch ich ganz sag der Roma. Ich sag der Roma. Nee, aber meiner Meinung nach, also und das würde ich mir auch wünschen, wenn die Roma die Conference League gewinnt und endlich mal auch für Italien Silber nach Hause holt, sofern es natürlich die anderen Teams nicht machen.
Es wäre auch schön, weißt du, gerade Europameister, Italien eigentlich ein bisschen im sportlichen Aufschwung, wenn jetzt natürlich irgendwie noch ein europäischer Titel dazukommen würde, wäre einfach super für den Calcio.
Wir auch im Ranking aufsteigen.
Dann steigen wir auch wieder im Ranking. Die Europa League gewinnt einfach Atalanta und die Champions League, und das ist das nächste, die gewinnt Inter oder Juventus oder?
Genau.
Was sagst du dazu? Einer von den beiden.
Würde ich nicht nein sagen. Also egal, wer es gewinnt tatsächlich, würde ich trotzdem gut finden, natürlich.
Ah, okay. Ja, nee, da stimme ich dir da nicht zu. Da bin ich dann
doch
einfach zu emotionaler Tifoso. Nein.
Ja, also du bist ja ein bisschen mehr vereinsgebunden. Ja, du bist ein bisschen mehr vereinsgebunden. Bei mir ist das ja eher so, ich bin halt sehr für den italienischen Fußball. Natürlich kann das jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, für den italienischen Fußball wäre das der Hammer, wenn wir Euro Champions und Conference League gewinnt, das wäre der absolute Hammer. Und wenn die Nazio sich auch noch für die WM qualifiziert, das wäre.
Und natürlich Weltmeister wird. So, jetzt haben wir genug geträumt. Jetzt haben wir genug geträumt. Schauen wir auf die Fakten. Wir werden natürlich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen in der nächsten Episode. Trotzdem schon mal Ausblick. Villarreal Juventus gehen mit einem Unentschieden ins Rückspiel und Inter muss einen 2-Tore-Rückstand 0-2 gegen Liverpool ja, aufholen. Wie siehst du da die Weiterkommenschancen für Inter und Juventus?
Bei Juventus bin ich sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Da ist alles drin. Muss auch sagen, das Tor hätte nicht sein müssen, das von Parejo. Da stand Parejo einfach zu frei rum, hätte man einfach beheben können. Bei Inter, muss ich sagen, bin ich leider auf Liverpools Seiten. Also Inter zwei Tore aufholen gegen Liverpool ist eine Bärenaufgabe, also das muss man erstmal hinkriegen. Liverpool, bärenstarke Form auch gerade. Nicht unmöglich, eiskalt, aber extrem, ne? Schwer. Eiskalt.
Eiskalt, ja. Vom Tor, wie ein Team eben sein muss, das die Krone in der Champions League eben spielt. Da sieht man dann doch am Ende die Erfahrung und auch den Klassenunterschied, ne? Von einem Salah auch.
Ja,
da war definitiv einfach wenig zu holen. Ja. Da war einfach wenig zu holen. Wird aber trotzdem heißes Rückspiel. Aber in Anfield ganz schwierige Aufgabe. Ja, Juventus zu Hause, stimmt, gegen Villarreal, das sehe ich wahrscheinlicher.
Ja, vor allem genau, wollte ich gerade sagen, weil Juve ja auch auswärts ein 1-1 geholt hat. Also, ne, und das jetzt halt auch gar nicht so unsouverän, muss man dazu sagen.
Wenn wir mal schauen, aber auch da muss ich sagen, man hat einfach gemerkt, wenn Juventus von vornherein presst und deswegen hat Vlahovic nach 32 Sekunden schon die Führung gemacht.
Ja, ja.
Ja, dann ist Juventus einfach unfassbar stark, aber du hast auch dann
wieder gesehen, Juventus hat's dann wieder gelassen. Vor allen Dingen hatte Vlahovic auch mehrere Chancen. Also mal, Juve hätte auch gewinnen können.
Juve hätte auch gewinnen können, aber Juventus hat auch wieder stark nachgelassen in der Offensive, nachdem sie 1-0 geführt haben und das war...
Stark begonnen, noch stärker nachgelassen, super.
So wie wir in der Schule damals.
Ja, irgendwer musste ja zeigen, wie es nicht funktioniert.
Richtig. Was aber eher noch wichtig ist, sind jetzt die Spiele in der Coppa Italia. Die Halbfinal-Hinspiele Milan gegen Inter. Derby della Madonnina im Halbfinale des Pokals. Tabellenzweiter gegen Dritter. Und ich erwarte ein heißes Duell. Beide Mannschaften ja zuletzt geschwächelt. Oh, ich glaube, die wollen richtig was beweisen.
Ja,
was
jetzt
ist dein
hier
Tipp?
Um alles.
Was ist dein Tipp für das Hinspiel Milan gegen Inter?
Milan 2-1.
Milan hat Heimrecht.
Milan 2-1. Ja, Milan hat Heimrecht, Mann, das gleiche Stadion. Ja, nee, aber...
Natürlich.
Ja, ja, klar, nee. Ich sag Milan 2-1. Milan macht's irgendwie.
Milan 2-1.
Und auch Zlatan hat ja auch gesagt, er wird Milan nicht verlassen, sobald er nicht einen Titel mit denen gewonnen hat. Und ich glaube, der ist einfach richtig heiß. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat auch ein bisschen zu viel Angst vor ihm.
Ich glaube, Zlatan kann auch ein bisschen spielen.
Ja, ja.
Nee, ja, jetzt hole ich mir böse Briefe von den Milanisti ab. Eieiei.
Nein, Zlatan spielt so lange, bis wir in Rente gehen.
Bis wir in Rente gehen? Ja, wenn er meine Rente zahlt, gar kein Problem. Ein Tag später, Mittwoch, 2. März, auch 21 Uhr Anpfiff, Juventus gegen Fiorentina in Florenz. Und das ist das Duell der Vlahovic-Rückkehr, wie er im Interview gesagt hat nach dem Spiel gegen Empoli. Er hat da noch etwas gemischte Gefühle. Ja, das ist für Juventus, die Coppa Italia, die beste Möglichkeit auf einen Titel dieses Jahr.
Ja,
wird
definitiv
auf jeden Fall ernst genommen. Aber man muss auch sagen, Serie A und Champions League stehen ja auch wieder ins Haus. Von daher bin ich gespannt, bin mir aber sicher, Allegri wird die beste Elf aufbieten, die er hat, die er zur Verfügung hat. Ich sehe da Morata und Vlahovic im Sturm spielen. Und mein Tipp bei Juventus Fiorentina, den sage ich dir, wenn du mir gesagt hast, was du glaubst.
Juventus 2-0. Also ich sag, Vlahovic macht sogar beide. Ja, Vlahovic macht sogar beide.
Ich sag, Vlahovic macht 1, Juventus gewinnt 3-1.
Okay. Ja, auch gutes. Auch guter Tipp, bin ich auch zufrieden mit.
Und bald haben wir es dann auch geschafft. Ende März kehren in Italien Stadien zu vollen, die ganzen Fans zurück. Volle Auslastung ist dann wieder, hoffentlich auch dann für immer, an der Tagesordnung wieder. Das heißt, es geht bergauf und mit diesen positiven Nachrichten wollen wir dann auch die Folge beenden. Außer ich lege noch eine oben drauf. Gianluigi Buffon hat nämlich heute seinen Vertrag verlängert bis 2024 bei Parma. Dann ist
ja,
er
ja, der wird,
46
ey, wirklich,
Jahre alt.
Wirklich, ey, Zlatan und Buffon, die spielen, bis wir unter der Erde liegen. Das ist wirklich unglaublich.
Solange Buffon bis dahin die Champions League mit Zlatan gewonnen hat, das fehlt den beiden ja noch, dann sind wir alle glücklich, oder?
Ja, ey, dann glaube ich, hören die aber auch beide auf. Also sage ich dir, so wie es ist.
Hat Buffon ja gesagt, hätte er die Champions League gewonnen, hätte er schon längst aufgehört. So sehen wir ihn wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Mit Parma wird schwierig.
Ja, mit Parma wird schwierig, ich mich ja, fest. Wird auch, ja, sage ich auch, wird schwierig.
Glaubst du?
Vor allem aus der zweiten Liga. Na gut.
Müssen wir für Parma spielen. Danke dir. War super Folge. Hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Kommen wir jetzt
ich
einfach mal zum
auch.
Schluss. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann sprechen wir über die Coppa Italia, die anstehende Champions League und natürlich den Serie A-Spieltag. Das war's von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lorenzo. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei unserem Gespräch, uns zuzuhören, und sag arrivederci. Ciao, ciao.
Das Danke geht genauso wieder zurück. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr sehr viel Spaß hattet, uns zuzuhören, und von mir dann auch, wie immer, gespannt auf die nächste Folge und ein arrivederci alla prossima.